Global Solutions. Globale Lösungen. Schön wär's. Und selten war es in der jüngeren Vergangenheit nötiger, dauerhafte und solide Lösungen zu finden. Klima, Energieversorgung, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, eine weiterhin wachsende Weltbevölkerung und die Pandemie. Die Aufgaben werden immer drängender. Um diese und viele andere Themen zu bearbeiten und um diese Probleme zu lösen, braucht es internationale Kooperation. Diese internationale Zusammenarbeit hat sich der Global Solutions Summit auf die Fahnen geschrieben. Dieses Treffen bringt in diesem Jahr wieder Menschen aus mehr als 130 Ländern zusammen. 3000 Profis aus Politik, Gesundheitsbranche, Wirtschaft und aus Thinktanks kommen zusammen, um Lösungen zu finden. Radio 1 berichtet live vom Global Solutions Summit.
In der nächsten Stunde möchte ich natürlich am liebsten globale Lösungen finden mit meinen Gästen hier. Weiß aber nicht, ob das gelingt, aber einige in den Blick nehmen wollen wir auf jeden Fall. Und zwar mit Svenja Schulze. Sie kennen die SPD-Politikerin aus der vergangenen Legislaturperiode. Da war sie Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wurde da meistens gar nicht dazu gesagt, weil wir dachten, ist nicht mehr so wichtig. Und aus der aktuellen kennen Sie sie als Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Schön, dass Sie da sind heute Abend, Frau Schulze.
Ja, gerne.
Joachim von Braun ist ebenfalls Gast des Summits. Als Agrarwissenschaftler leitet er das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Uni Bonn. Nachhaltigkeit, Welternährung, das sind nur zwei der Themen, die ihn beschäftigen. Willkommen, Herr von Braun.
Danke.
Martin van der Pütten arbeitet dem Oberbürgermeister der Stadt Dortmund zu und leitet dort die Abteilung Internationales und nachhaltige Entwicklung eben bei der Stadt Dortmund. Willkommen hier.
Schönen guten Abend, vielen Dank.
Und Etienne Salborn hat sich eingefunden, ein weiterer Young Global Changer hier auf dem Summit. Er stellt hier SINA vor, das ist die Social Innovation Academy. Willkommen und schönen guten Abend, Herr Salborn.
Ja, vielen Dank.
Ich weiß, dass das bei Ihnen alles angefangen hat mit einem freiwilligen sozialen Jahr in Uganda, wo Sie gesehen haben, die jungen Leute hier haben keine Chance auf einen Job, selbst wenn sie eine gute Schulbildung haben. 700.000 Menschen pro Jahr kommen da jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt. Der hat aber dann nur 12.000 freie Stellen anzubieten. Das ist der Punkt, an dem SINA ihre Akademie ansetzt und den jungen Leuten im Grunde helfen will, sich selbst ihre Jobs zu backen. Wie sieht das ganz konkret aus?
Ja, genau. Also es ging alles los 2006, als ich als Zivildienstersatz nach Uganda kam und in einem Waisenhaus gelebt und gearbeitet habe und dort feststellen müssen, dass Kinder nach Ende der Grundschule nicht weiter zur Schule gehen konnten. Und habe ein klassisches Patenschaftsprogramm aufgebaut, wo Familien in Deutschland die Kinder unterstützen, dass sie weiter zur Schule gehen können. Das lief auch sehr gut, bis 2013 die erste Generation dieser Kinder erwachsen geworden ist und dann nicht in der Lage war, ja, zu studieren. Die Studiengebühren sind extrem hoch, aber vor allem auch nicht in der Lage waren, Arbeit zu finden, weil, wie Sie schon gesagt haben, in Uganda Jugendarbeitslosigkeit sehr stark ist und die meisten Menschen keine Arbeitsplätze schaffen, sondern nur nach Arbeit suchen, das dem ganzen Land am Ende nicht hilft, ja, voranzukommen.
So ist dann im Grunde auch Ihre Idee gewachsen durch die Schullaufbahn dieser Kinder hindurch. Die hatten dann eine vernünftige Schulbildung, aber keinen Arbeitsplatz, an dem sie die hätten anwenden können. Die Social Innovation Agency will ja eben dafür sorgen, dass die dann, die gut ausgebildeten Kinder und Jugendlichen, als Erwachsene dann selbst Geschäftsideen sich ersinnen oder Unternehmen gründen. Welche Unternehmen, welche Ideen sind dann schon rausgefallen aus der Academy?
Genau, über die Jahre geht es nicht nur darum, ehemalige Waisenkinder zu unterstützen, sondern Menschen aus schwierigen sozialen Verhältnissen zwischen 18 und 30 Jahre, darunter auch viele Geflüchtete. Und die entwickeln ja ihre eigenen Ideen, aber vor allem auch die Persönlichkeit und die Skills und Fähigkeiten, die gebraucht werden, um diese Idee umzusetzen. Und dabei sind viele Ideen schon entstanden. Zum Beispiel eins, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil das Mädchen in dem Waisenhaus aufgewachsen ist, wo auch meine Geschichte begonnen hat. Joan heißt sie, die hat eine Malaria- oder mückenabweisende Seife geschaffen und hat ein Unternehmen gegründet, was die Seife vertreibt, hauptsächlich an den Tourismus, aber auch international und dann in der Lage ist, durch Subventionen die Seife auch lokal zu verkaufen für Frauen mit Kindern, die dann die Seife zum gleichen Preis kaufen kann wie noch herkömmliche Seife, aber es zum Beispiel die Kinder dann halt schützt und so einen Beitrag für den Kampf gegen Malaria leistet mit einem täglichen Produkt, was selbst die Ärmsten der Armen jeden Tag verwenden.
Klingt nach einer sehr guten Idee und auch nach einem Erfolgsrezept. Jetzt haben Sie persönlich einen Bachelor in Sozial- und Gesundheitsmanagement und einen Master in Friedens- und Konfliktforschung. Damit hätten Sie alles Mögliche machen können. Wieso denn genau das?
Ja, ich bin über die Jahre mit Uganda in Verbindung geblieben und über die Kinder, die dann erwachsen geworden sind, immer wieder auch vor Ort gewesen. Und die neue Herausforderung stellte sich auf, dass junge Menschen nicht in der Lage sind, Arbeit zu finden. Es brauchte eine neue Lösung. Wir haben uns zusammengesetzt und gesehen, eigentlich braucht es einen Ort, an dem junge Menschen eigene Lösungen und vor allem Unternehmen gründen. Und das haben wir am Ende getan. Und es ist ein selbstorganisiertes Konzept entstanden, wo die jungen Menschen die Fähigkeiten lernen, die sie brauchen, indem sie vor allem Verantwortung übernehmen, indem sie ihr eigenes Programm leiten und am Ende dann Unternehmen gründen, die Probleme lösen in der Gesellschaft und in der Umwelt.
Frau Ministerin, ich habe mich gefragt, macht Etienne Salborn im Kleinen das, was Ihr Haus im Großen macht, oder sehen Sie da doch eher Unterschiede?
Nein, es ist im Kleinen das, was wir auch im Großen machen. Im Großen kommen noch ein paar mehr Themen dazu, weil klar, Bildung ist ein ganz zentrales Thema, Ausbildung, Bildung ist ganz wichtig, aber wir müssen uns auch, und das wissen wir ja seit der Pandemie spätestens, auch um das Gesundheitssystem kümmern. Wir haben den Klimawandel, es geht auch darum, einen gerechten, einen fairen Ausstieg aus der Kohleverstromung, aus Öl hin zu regenerativen Energien hinzubekommen und viele weitere Themen mehr. Aber auf was wir angewiesen sind, ist die ganz konkrete Arbeit vor Ort. Und das sind solche Projekte, die beispielhaft dafür stehen.
Früher hieß ja das, was wir heute wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nennen, zusammengefasst Entwicklungshilfe. Mit welcher Motivation betreibt Deutschland das? Geht es hier um Altruismus? Da habe ich vorhin mit einer Young Global Changerin drüber gesprochen. Geht es vielleicht auch um Eigennutz oder geht es schlicht, dritte Option, darum, das, was Deutschland und andere Kolonialstaaten verursacht haben, an Ausbeutung wenigstens teilweise wieder auszugleichen?
Na, erstmal reden wir heute gar nicht mehr von Entwicklungshilfe, weil das ist noch dieses alte von oben herab anderen erklären, wie es geht, sondern es geht wirklich um eine Zusammenarbeit und ja, wir haben da eine Verantwortung, wir haben eine Menge Unheil in der Welt angerichtet und müssen jetzt auch helfen und unterstützen eben auf Augenhöhe, dass sich die Dinge wieder zum Besseren wenden und deswegen ist es einfach eine, wie ich finde, Selbstverständlichkeit. Wir haben nur eine Welt, viel mehr sind nicht da, wir müssen uns gegenseitig helfen und uns gegenseitig unterstützen. Und gerade jetzt sehen wir doch bei den vielen Krisen, die parallel sind, also wir haben Corona, wir haben den Klimawandel, wir sehen, dass wir immer mehr Autokratien in der Welt haben, also mehr Krisenprävention brauchen. Gerade jetzt ist Entwicklungszusammenarbeit, gegenseitige Unterstützung enorm wichtig.
Jetzt haben wir ja gerade gesprochen über die Ausbildungs- und Schulsituation in Uganda ganz konkret. Und das ist ein Projekt, das gewachsen ist durch eine Person, die dachte, mache ich das? Ah, funktioniert nicht oder hat so ein einprogrammiertes Ende, probiere ich was anderes? Okay, das klappt. Sie gucken natürlich mit einem ganz anderen Winkel auf so ein Thema. Wie lässt sich denn, wenn man das so global fragt, wie lässt sich die Ausbildungssituation von jungen Menschen in einem afrikanischen Land oder dann auch noch im Plural in afrikanischen Ländern verbessern? Oder ist das dann gar nicht der Fokus, den Sie haben?
Wir unterscheiden sehr stark danach, haben wir demokratisch gewählte Regierungen, wo wir mit der Regierung auch zusammenarbeiten können, oder haben wir Regime, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Dort, wo wir mit der Regierung zusammenarbeiten, ist das ganz wichtig, dass wir nicht anderen erklären, wie es geht, sondern gemeinsam Dinge entwickeln, die vor Ort dann auch funktionieren. Und da, wo wir das mit der Regierung nicht können, machen wir das mit Hilfsorganisationen, mit NGOs vor Ort, die einfach die lokale Situation kennen, weil wir können nicht einfach sagen, also in Deutschland funktioniert das so und so, dann muss das in Uganda auch so funktionieren. Tut es nicht, sondern man ist auf das Wissen, auf das Know-how vor Ort angewiesen, um dann wirklich passende Unterstützung auch zu leisten und nicht einfach nicht nur ein gutes Gewissen zu erkaufen.
Herr von Braun, Sie vertreten ja hier in der Runde die wissenschaftliche Perspektive. Das ist die Brille, durch die Sie aufs Thema gucken. Wie lässt sich denn die wachsende Weltbevölkerung ernähren? Ist zum Beispiel eine Frage, die Sie sich stellen. Aber ich frage mich, ist die so überhaupt richtig gestellt? Aktuell scheitert die Menschheit daran, fast 8 Milliarden weltweit ausreichend zu ernähren. Wie soll es möglich sein, in etwa 30 Jahren unter den Bedingungen fortschreitenden Klimawandels zumal schätzungsweise 2 Milliarden mehr zu ernähren?
Ja, das sind harte Fragen. Ich gucke übrigens nicht nur durch die wissenschaftliche Brille. Ich bin auch Vizepräsident der Welthungerhilfe und die arbeitet sehr aktiv in Uganda, um bei dem Fall zu bleiben. Insbesondere zu Ernährungsprogrammen, Kinderernährungsprogramme, Mädchen-Teenager-Hygieneprogramme, Bildungsprogramme, aber vor allem landwirtschaftliche Produktivitätssteigerung, um zu Ihrer Frage zu kommen. Die Welt hat ungefähr 500 Millionen Kleinbauern. Viele davon sind Frauen, die die Betriebe leiten. Denen mangelt es an Zugang zu Inputs, gutem Saatgut und im Moment katastrophal, die Düngerpreise haben sich verdreifacht. Mhm. Das wirkt sich nicht nur auf diese Ernte aus, sondern auf die nächsten 3-4 Jahre. In den Ländern, die sowieso schon sich jetzt die Importe nicht leisten können. Die Welt steckt in einer tiefen Ernährungskrise und sackt immer weiter in sie ab. Nicht nur in Afrika, auch anderswo, wegen der hohen Preise. Wir brauchen deswegen Maßnahmen, die jetzt wirken. Nicht nur in langfristiger Zukunft. Wir brauchen eine agrarökologische Umgestaltung des Agrarsystems. Das war eine der Schlüsselfolgerungen des Welternährungsgipfels im letzten Jahr, für den ich die wissenschaftliche Bearbeitung geleistet habe. Wir müssen aber an kurzfristige und an langfristige Maßnahmen denken. Die Armen und jetzt vermehrt Hungernden haben keine Zeit. Wir brauchen Lösungen, die die Preise jetzt runterbringen in den nächsten 3 bis 6 Monaten. Das heißt, Maßnahmen, die wir eigentlich uns sonst nur zutrauen in einer Kriegswirtschaft. Wir stecken in einer Kriegswirtschaft. Das dürfen wir nicht vergessen. Also Verzicht auf Futtermitteleinsatz von Getreide. Zurückschrauben der Bioenergieproduktion. Und Europa muss auch bereit sein, Risiken einzugehen und seine Lager von Weizen und Mais ein Stück weit leeren und auf den Weltmarkt werfen. So könnten ungefähr 20 Millionen Tonnen zustande kommen und das würde die Preisspitzen brechen und das dient dann der Masse der Armen.
Jetzt betreiben Sie, Sie sagten gerade, okay, ich habe nicht nur die Wissenschaftlerbrille, aber ich würde Sie Ihnen trotzdem gerne nochmal aufzwängen.
Ich frage Sie auch gerne.
Danke dafür. Jetzt betreiben Sie wissenschaftsbasierte Politikberatung. Kennen wir so landläufig jetzt nicht erst seit der Pandemie, aber in der Pandemie konnten wir gut beobachten, wie das oftmals eben nicht so ganz gut zusammengehen. Politiker, Politikerinnen wollen in der Regel nach 4 Jahren, nach 5 Jahren wiedergewählt werden. Menschen aus der Forschung müssen darauf zumindest keine Rücksicht nehmen. Wie gut oder wie schlecht geht es zusammen? Wissenschaftsbasierte Politikberatung. Sie sagen, okay, ich kenne Methoden, ich kenne die Ziele, ich weiß, was mittelfristig passiert. Wie gerne wird das von Ihnen gehört?
Also wissenschaftsbasierte, evidenzbasierte Politikberatung muss der Politik Optionen geben und keine Kochrezepte. Frau Ministerin, als Umweltministerin haben Sie das International Panel on Climate Change kennengelernt, das IPCC. Stellen wir uns vor, wir hätten Klimapolitik und kein IPCC. Wir wären nirgendwo. Das ist die Situation im Food-System. Wir haben keine so strukturierte Wissenschaftsberatung permanent etabliert für das Agrar- und Ernährungssystem. Wir müssen also international die Masse der Wissenschaft mobilisieren. Die muss zur Konsensfindung Anreize haben. Dabei geht es auch heiß her. Und sich dann mit der Politik strukturiert auseinandersetzen. Also nicht das große Weltpalaver, sondern die Fakten auf den Tisch, die Synergien und die sogenannten Trade-offs, also die Dinge, die sich beißen, wenn man unterschiedliche Ziele verfolgt, auch auf den Tisch. Und das der Politik vorlegen, die Entscheidung liegt dann bei der Politik. Wir sind im letzten Jahr sehr viel weitergekommen im Zuge des in diesem Bereich des Welternährungsgipfels. Da haben wir das in Ansätzen geprobt, aber wir brauchen neue Strukturen, neue Governance-Strukturen zwischen Politik und Wissenschaft.
Wobei, wenn Politik, Sie sagten ja, wir geben Optionen und wir entscheiden nicht. Na klar, aber wenn Politik wissenschaftliche Beratung beachtet hätte in den vergangenen Jahrzehnten, dann müssten wir jetzt nicht befürchten, noch nicht mal das 2-Grad-Ziel einhalten zu können. Also die globale Erderwärmung auf weniger als 2 Grad zu begrenzen. Seit mehr als 100 Jahren gehen Forscher von einem menschgemachten Klimawandel aus und über die Grenzen des Wachstums diskutieren wir auch nicht erst seit gestern, sondern seit 50 Jahren. Aber Sie klingen nicht desillusioniert, oder?
Nein, tue ich nicht.
Warum?
Gucken Sie mal, Deutschland hatte mal den G7-Gipfel in Elmau ausgerichtet vor 7 Jahren. Ist seitdem was passiert? Da haben sich die G7-Nationen auf die Fahnen geschrieben, wir bringen 500 Millionen Menschen aus dem Hunger. Deutschland und Frankreich unter den G7 haben mehr Geld auf den Tisch gelegt. Wir müssen auch über Geld reden. Die anderen fünf nicht. Wir haben gerade dazu ein Politikbriefing geschrieben. Also das Glas ist halb voll. Auf die Politik lässt sich durchaus zu Versprechungen bereit und die verfolgen sie dann. Die werden von ihnen verfolgt. Also der Elmau-2-Gipfel jetzt wird verfolgt von den Versprechen, die vor 7 Jahren gemacht worden sind. Darauf achten die Nichtregierungsorganisationen, wie zum Beispiel die Welthungerhilfe. Und das ist gut so. Und die Wissenschaft hat gezeigt, es kostet gar nicht so viel, den Hunger drastisch zu reduzieren. Kostet extra 14 Milliarden Dollar pro Jahr zwischen jetzt und 2030. Und das sind die Fakten, die wir auf den Tisch legen und die Politik kann handeln.
Martin van der Putten, ich habe Sie vorgestellt als Leiter der Abteilung Internationales und nachhaltige Entwicklung bei der Stadt Dortmund. Ich sehe, Sie sind Lokalpatriot, tragen einen Dortmund-Stecker am Revers. Sie sind, so habe ich mir das mal übersetzt, für die Stadt so eine Art Außenminister. Wofür braucht die Stadt einen Außenminister?
Nun, man muss grundsätzlich sagen, dass Städte, wenn sie zukunftsfähig sein wollen, müssen sie international aufgestellt sein. Und eine Stadt wie Dortmund mit 600.000 Einwohnern, in der leben Menschen aus über 180 Nationen. Das heißt, die Stadt muss per se international aufgestellt sein. Einerseits nach innen, aber auch nach außen. Weil wir haben gemerkt, dass die globalen Themen sind ganz schnell auch kommunale Themen. Mhm. Und mir fällt ein ganz schönes Zitat von Johannes Rau ein, der einmal gesagt hat, Kommunen sind der Ernstfall der Demokratie. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz stark, weil darin merkt man, dass alles, was auf globaler Ebene entschieden wird oder auf Bundes- oder Landesebene entschieden wird, findet in den Kommunen Anwendung.
Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo das stimmt?
Das ist das Thema Klima natürlich ganz, ganz stark. Das beschäftigt uns Städte oder internationale Klimazusammenarbeit. Vielleicht, um das in den internationalen Kontext zu setzen, weil Sie fragten, was macht die Stadt Dortmund im internationalen Bereich? Wir arbeiten in Klimapartnerschaften mit Städten aus Amerika, aus Kanada, aus Rumänien, von dem afrikanischen Kontinent, mit Kumasi in Ghana zum Beispiel zusammen und widmen uns dem Thema. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir können nur voneinander lernen, wenn wir in Netzwerken unterwegs sind, wenn wir miteinander sprechen. So können wir nur auch nach vorne gehen und zukunftsfähig sein.
Sie haben auch, ich glaube, im Rahmen dieses Netzwerks Beziehung zu Pittsburgh, also eine Stadt in den USA, die groß geworden ist durch die Stahlindustrie und die dann einen heftigen, heftigen Strukturwandel durchgemacht hat. Da gibt es natürlich schon Parallelen zu Dortmund. Das leuchtet ein, aber ist es dann nicht doch ziemlich individuell, was einer Stadt durch so einen Prozess hilft, wie sie da reingeht und wie sie wieder rauskommt?
Es geht so, denn Städte auf der Welt haben, man kann sagen, fast alle überall die gleichen Herausforderungen. Denn auch mit Klimawandel, was ich gerade sagte, oder auch dem Niedergang der Stahlindustrie, Transformationsprozesse sind alle Städte gerade unterworfen. Vielleicht mit einem nicht ganz ähnlichen Fokus, aber gerade Pittsburgh ist uns im Geiste relativ gleich. Sie haben recht, die haben in den 80er, 90ern fast die Hälfte der Einwohner verloren. 600.000 hatten sie mal, jetzt haben sie 350.000. Und es geht wieder rapide nach oben. Und in Dortmund haben wir in den 80er, 90ern auch 80.000 Arbeitsplätze beispielsweise verloren. Die konnten wir aber wieder gewinnen, indem wir die Stadt, die Region transformiert haben und wieder auf den anderen Pfad gekommen sind und zu einer Dienstleistungsregion geworden sind. Und mit Pittsburgh sind wir uns ähnlich. Die haben die gleichen Herausforderungen. Da kann man in Pittsburgh, in Kanada, in Rumänien oder auch in anderen Ländern suchen. Die Herausforderungen sind die gleichen. Die Kontakte innerhalb der Verwaltung und der Weg zu den Kontakten sind immer ganz, ganz, ganz nah und ganz eng.
Dann ganz konkret, was kann jetzt Dortmund von Pittsburgh lernen und andersrum? Weil Sie sind ja, so erzählen Sie es jetzt, beide durch diesen Prozess durchgegangen und es klingt schon wie eine halbe Erfolgsgeschichte. Aber die haben Sie ja dann ohne den jeweiligen Partner absolviert.
Der Kontakt nach Pittsburgh ist seit 20 Jahren ganz, ganz intensiv und wir sind auch übernächste Woche da, weil wir ein Projekt gestartet haben gemeinsam mit der Europäischen Kommission. Und wir fokussieren uns auf zwei Themen. Das eine ist das Thema Wasserstoff. Wie kann Wasserstoff in der Kommune Anwendung finden? Nicht die Produktion, aber was können wir Kommunen machen? Wie können wir Wasserstoff anwenden? Können wir können wir Ausrüster werden? Können wir Logistik werden? Und das zweite Thema ist das Ernährungsthema, was bei uns ein ganz großes Thema auch in den Kommunen ist übrigens. Das beginnt bei der Logistik, beginnt auch bei der Technik natürlich, beginnt aber auch beim Thema Bildung, aber auch Fairness, Gerechtigkeit und natürlich auch Zugang. Und da haben wir gemerkt, dass in Kollegen in Pittsburgh beim Thema Ernährung vielleicht 5 Jahre voraus. Wir haben einen Ernährungsrat gegründet, mit der Zivilgesellschaft zusammen, mit der Administration, mit der Verwaltung, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft, mit den Unis. Und das gucken wir uns gerade ab und gucken wir uns in 1,5 Wochen auch an vor Ort.
Okay, können Sie mir das noch ein bisschen genauer erklären? Also was bezweckt dieser Ernährungsrat? Wie wird da in der Kommune oder auf der städtischen Ebene gehandelt?
Der Ernährungsrat ist ein Podium, ein Forum, wo sich verschiedenste Anspruchsgruppen und Gesellschaftsgruppen aus der Kommune treffen und aktuelle Themen diskutieren.
Also in Berlin und das Schulessen, sowas?
Zum Beispiel, das geht natürlich über das Schulessen, es geht über, wir haben jetzt ein Thema, das Bio-Essen, das faire Essen in den Kieten. Ja, wir haben wahnsinnig viele Kieten bei uns in Dortmund und die wollen wir natürlich von fairen, regionalen und Bio-Lebensmitteln, den Anteil wollen wir erhöhen. Aber das geht natürlich nur gemeinsam. Und da wollen wir die Landwirtschaft mit ins Boot holen, wir wollen die Universitäten mit ins Boot holen, die das vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht nochmal betrachten, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher mit dazu holen. Und das wird auch in diesem Ernährungsrat diskutiert werden.
Das sind, glaube ich, ganz anschauliche Beispiele. Sie lernen voneinander auf urbaner Ebene. Sie haben vorhin gesagt, Frau Schulz, im Ministerium geht es auch um Zusammenarbeit. Die steht ja auch im Titel. Es ist keine Einbahnstraße, Wissens- und Geldtransfer von Deutschland oder von Europa in Richtung globaler Süden. Ich frage mich aber manchmal, stimmt das denn so allgemein? Oder geht es eben nicht doch darum, wir haben hier einen Wissensvorsprung, wir haben was erkannt und wir sind so nett und geben das weiter. Oder ist das wirklich eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Augenhöhe?
Das ist unser Anspruch, diese gleichberechtigte Zusammenarbeit. Und klar, wir bringen ganz andere Erfahrungen, ganz anderes Wissen mit. Aber es gibt eben auch sehr viel Erfahrung vor Ort. Also mich beeindruckt immer wieder das Beispiel Klimaschutz an Küstenstreifen. Mhm. Wir sind super erfahren im Deichbau, ja. Aber wir lernen von Ländern wie Indonesien, von Bangladesch, welche tollen Erfolge man mit sogenannten natürlichen Lösungen hat. Also dort die Mangrovenwälder, die eben in einer ganz anderen Art und Weise Küstenstreifen halten, ist eine super Lösung. Nature-based Solution diskutieren wir weltweit. Und das ist keine Erfindung aus Deutschland, sondern das ist eine Erfindung, die haben wir von Entwicklungsländern sozusagen übernommen. Wie man durch naturbasierte Lösungen Küstenstreifen einfach sicherer machen kann. Mhm. Und da lernen wir unmittelbar voneinander. Ich war gerade in Afrika und war völlig begeistert, was sich im Bereich der Digitalisierung dort tut. Da können wir eine ganze Menge voneinander lernen. Die ganze Smart Africa Initiative mit Initiativen in verschiedensten Ländern, die sind uns in vielen Bereichen voraus, machen ganz andere Sachen als wir und nutzen das Handy, um gerade Menschen, die in ärmeren Regionen sind, die kein eigenes Konto haben, dass sie trotzdem Geldgeschäfte machen können, sich Geld überweisen lassen können. Das geht über das Handy dann. Das ist bei uns in dieser Form, na, fängt gerade an, ist noch sehr, sehr schwierig. So, da kann man auch voneinander lernen mit all den Vor- und Nachteilen. Wir haben uns auch erzählt, was daran nicht so toll ist, ja, wo wir darauf achten müssen. Aber da ist es wirklich ein Austausch.
Also es gibt einen Rückkanal, aber wie bringen Sie dann diese Ideen oder das, was Sie da in gelingenden Projekten sehen, hier auf den Reifen? Interessiert sich hier jemand dafür? Greifen das Unternehmen, greifen das Startups auf? Ja,
da sind wir wieder bei der kommunalen Ebene, wo das wirklich gut aufgegriffen wird, ist in kommunalen Partnerschaften, die sich unmittelbar austauschen und unmittelbar Hilfe leisten, sich gegenseitig unterstützen, aber auch Ideen und Anregungen dann übernehmen. Da sehen wir sehr schnell oft sehr große Erfolge.
Herr Salborn und Herr von Braun, haben Sie Beispiele für diesen Rückkanal, also wo das Wissen und die Expertise aus den Ländern, in denen Sie sich bewegen, sozusagen zurückkommt nach Deutschland oder in den europäischen Rahmen?
Herr Salborn. Leider nicht genug. Also es gibt immer wieder Competitions oder wo sich Menschen bewerben können und dann Ideen ausgezeichnet werden oder auch Unterstützung gehalten. Aber oft finden sie keinen Anklang in Deutschland oder anderswo, dass sie auch ihre Unternehmen oder ihre Produkte zum Beispiel dann auch woanders vertreiben können. Das sieht man leider nicht so oft.
Herr von Braun, haben Sie Erfahrung?
Wir beobachten zurzeit großes Interesse daran, dass unsere Verbraucherinnen und Verbraucher nachverfolgen können wollen, wo kommt's denn her? Und ein Schlüsselprodukt ist da die Schokolade. Aber das färbt dann auch ab auf, wo kommt denn unsere Milch hierher? Oder unsere Äpfel, die ja auch lokal produziert werden, oder in Europa die Erdbeeren. Also diese ganze Interessensentwicklung an nachhaltigen Wertschöpfungsketten, die ist relativ neu. Und die ist ausgelöst worden von den horrenden Problemen mit Kinderarbeit und sozialer Ausbeutung und zum Teil auch mit schlechten Produktionsmethoden in Afrika und Asien und zum Teil in Lateinamerika, also Soja im Regenwald. Also da ist die Idee, Wertschöpfungsketten nachverfolgen, entstanden, und die ist jetzt bei uns auch angekommen und ist auch auf den europäischen Markt abgefärbt.
Jetzt höre ich bei Ihnen allen vier eigentlich raus, dass enorm wichtig ist, was im Kleinen passiert. Also weniger die nationale oder vielleicht sogar internationale Perspektive, beziehungsweise die nur, wenn es sozusagen bis vor die Haustür der Bürgerinnen und Bürger, die es betrifft, gedacht wird. Jetzt reden wir hier oft über Städte, Dortmund beispielsweise. Das gilt aber, vermute ich mal, im selben Maße für den ländlichen Raum. Oder sehen Sie den da nicht ausreichend repräsentiert, Frau Schulze?
Doch, es geht vor allen Dingen für den ländlichen Raum. Städte haben wir jetzt hier, weil Dortmund hier am Tisch sitzt sozusagen. Und weil wir ja einen Trend hin zur Urbanisierung weltweit sehen. Also die Städte wachsen und damit eben auch die großen Probleme, die mit sehr schnell wachsenden Städten sozusagen einhergehen. Aber auch, es gibt sehr, sehr gute Entwicklungen für ländliche Räume. Wir haben anfangs mal über die Rolle der Frauen gesprochen. Wir wissen, dass in den Ländern, wo Frauen Zugang zu Land bekommen, und das ist in der Welt sehr, sehr wenig, da, wo das gelingt, wo Frauen Zugang bekommen, wo sie Land selber bewirtschaften können, da geht die Entwicklung schneller voran. Die sind produktiver, die bringen anderes Wissen mit und sind eher in der Lage, dann auch erfolgreich Land zu bewirtschaften. Ich kann da wieder ein Beispiel von meiner letzten Reise nehmen, das habe ich gerade noch so präsent. Wir haben eine Frauenkooperative unterstützt, die Kaffee produziert. Die hat in der ersten Schritt das erstmal für die regionale Umgebung getan. Dann sind sie immer weiter gewachsen, haben immer mehr Frauen dazu bekommen aus den Regionen, haben das super gemanagt und verkaufen den Kaffee inzwischen auch hier nach Europa. Wir haben das ein bisschen unterstützt mit einer Blockchain-Technologie, wo sie nachweisen können, dass die Lieferkette wirklich funktioniert. Das können die auch alle. Also es ist jetzt nicht eine Technologie, die denen völlig fremd wäre oder so, sondern das funktioniert. Und der Kaffee wird heute hier verkauft, schmeckt gut, ist sinnvoll hergestellt und unterstützt unmittelbar dann eben Frauen vor Ort, die ihr Land bewirtschaften und damit eben auch für die nächste Generation was voranbringen. Also das zeigt, wie wichtig auch ländliche Regionen sind, wie wichtig es ist, dort Perspektiven, Einkommensmöglichkeiten, Jobs sozusagen zu schaffen, damit nicht alle in die großen Städte strömen.
Herr van der Putten, jetzt sind Sie ja sozusagen hier der Abgesandte der kommunalen Ebene oder eben konkret aus der Stadt Dortmund, und Sie sind Gast auf dem Summit, aber hier doch eher ein Exot. Also mehrheitlich haben Sie es hier zu tun mit Politikern, Politikerinnen von der Landesebene oder mit Menschen, die noch aus größeren Organisationen stammen, auf UN-Ebene, EU, WHO, internationale Politikberatungsunternehmen. Dabei, das ist ja, glaube ich, klar geworden bislang in der Runde, wird ja Klimawandel, Versorgung, Bildung vor Ort gemanagt in den Städten und in den Kommunen, und zwar weltweit. Denken wir das im Alltag, und wenn wir über Politik und so weiter sprechen, denken wir das nicht genügend mit, diesen kleinsten Maßstab?
Ich glaube, dass die Städte, was internationale Politik angeht und globale Nachhaltigkeit, immer noch ein bisschen außen vor sind. Und dafür sehe ich natürlich auch die Mission, hier zu sein auf dem Summit, und die Lobbyarbeit, die viele Städte in Deutschland machen, aber auch der Deutsche Städtetag, der auch dafür zuständig ist. Wir sind zu Teilen, fallen wir immer wieder unter die Zivilgesellschaft, die sehr, sehr wichtig ist, die auch in dem G7-Prozess etabliert ist als eine der Arbeitsgruppen, und wir Städte uns da einfach unterrepräsentiert fühlen. Das sage ich so ganz offen, und das fordern wir auch immer ein von EU und Bund, dass sie das Potenzial der Städte und das Wissen der Städte erkennen müssen und fördern müssen.
Was denken Sie denn, woran liegt das, dass Sie hier dann eben doch eher ein Einzelgänger sind und nicht auch noch die ganzen Emissäre aus anderen Städten und international und so weiter treffen?
Ich glaube, das wird oft so hingenommen, dass die Städte einfach da sind und dass sie existieren und ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ein Thema, was wir gerne auch nach der Sendung weiter diskutieren. Wir können auch mit der Frau Ministerin und hier am Tisch. Aber wir arbeiten dran. Und ein Thema, was Frau Schulze vorhin sagte, ist die Landwirtschaft, die ländlichen Regionen, Entschuldigung. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir Stadt gegen Land nicht ausspielen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, auch wenn man von Städte-Diplomatie redet. Klar, es gibt eine Tendenz in die Städte. Die Urbanisierung wird erfolgen. 2050 werden über 75% der Menschen in Städte wohnen. Gerade haben wir ein kleines, geht es ein bisschen zurück. Aber da muss man auch aufpassen. Aber wir Städte arbeiten daran, dass wir mehr sozusagen in den Prozess mit hineingelangen, dass wir vielleicht mehr Foren haben, dass wir uns mehr austauschen mit Bund und mit Land, dass wir systematisierter einbezogen werden, auch gerade mit in die Außenpolitik. Weil ich glaube, dass wenn die deutsche Außenpolitik und die Entwicklungspolitik uns nochmal intensiver mit einbezieht in ihre tägliche Arbeit, da kommen wir noch ein Stückchen voran.
Frau Schulz, ich habe das Gefühl, da wird ein Anliegen, ein Antrag an Sie formuliert.
Ganz subkutan.
Nein, das ist aber bei mir genau richtig platziert. Ich habe das als Umweltministerin gemacht, da speziell auch Beratung für die Kommunen zu organisieren, sie zu vernetzen, zusammenzubringen. Und es ist mir auch als Entwicklungsministerin wichtig, weil ich sehe ja, was für wichtige Arbeit die Kommunen unmittelbar da vor Ort leisten, wie sehr die Vernetzung hilft. Wir sehen es jetzt ganz aktuell bei dem Krieg gegen die Ukraine. Wer war zuerst vor Ort? Wer hat zuerst geholfen? Das waren die Kommunen mit ihren Partnerschaften. Wir haben über 70 Partnerschaften aufgebaut über die letzten Jahre dort. Und die wussten ganz genau, das und das und das wird gebraucht und damit helfen wir jetzt. Und das ist einfach die Nähe, die unmittelbare Nähe, die dann sehr, sehr weiterhilft in der Zusammenarbeit. Und das müssen wir auch weltweit machen. Auch da gibt es Unterstützung vom BMZ, aber das ist noch gar nicht bekannt genug und auch noch nicht weit genug entwickelt. Und deswegen bin ich da mit den Kommunen im Gespräch, auf der Bundesebene natürlich immer mit den Spitzenverbänden, aber ganz konkret wird es dann in der unmittelbaren Zusammenarbeit, weil da läuft dann die Hilfe wirklich vernünftig an.
Jetzt sprechen wir ja über die kommunale Ebene oder über die der Städte. Ich vermute mal, Herr Seibern, bei Ihrer Arbeit ist das ganz essentiell, diese Ebene mitzudenken. Also die Business-Ideen der Menschen, die ihre Akademie absolviert haben, die sind vermutlich immer strikt lokal gedacht. Also welche Bedürfnisse gibt es da? Welche Vertriebswege gibt es da? Oder hätte es Sinn, die Akademie zu besuchen mit einem internationalen Anliegen?
Nein, es geht vor allem darum, dass Menschen ihre eigenen Lösungen entwickeln. Und auch das ist die einzige Zukunft, die ich sehen kann, dass Entwicklung wirklich funktionieren kann, wenn Menschen ihre eigenen Lösungen entwickeln. Und dabei befähigen wir sie, dass sie ihre Potenziale entfalten, aber auch die Potenziale in ihrer Community, in ihren Gemeinschaften, nicht nur mit Problemen beginnen, sondern auch mit den Stärken beginnen, die in der Community schon existieren. Und zum Beispiel haben wir einige Enterprises, die durch Upcycling, Recycling, zum Beispiel Plastik, ein neues Leben verschaffen und dadurch auch Einkommen und Arbeitsplätze schaffen. Und andere Lösungen, die ja oft sonst nicht gesehen werden, wenn sie nicht einen Raum bekommen, wo sie auch ausprobieren können und wo sie auch in der Lage sind, Fehler zu machen, daraus zu lernen und am Ende dann mit dem hervorgehen, was funktionieren kann, nachdem sie es auch ausprobiert haben.
Bei dem Beispiel mit dem Plastik klang gerade an, dass diese Geschäftsideen, die da entwickelt werden, nicht nur erfolgreich sein sollen, sondern auch sozial und umweltverträglich. Wie stellen Sie das sicher? Da muss es ja irgendeine Art von Monitoring oder sowas geben.
Ganz am Anfang haben wir da ein bisschen Wege geschaffen, dass sie auch mehr in die Richtung schauen, was für Probleme können sie lösen in der Umwelt, in der Gesellschaft. Mittlerweile hat sich das verselbstständigt, dass viele untereinander aufeinander lernen, dass in der Gemeinschaft viel Inspiration von den Älteren an die Jüngeren weitergegeben wird und so fühlen die meisten sich ja fast verpflichtet, dass sie auch einen Beitrag leisten und Lösungen entwickeln, die ihnen helfen, aber nicht nur Profite erwirtschaften, sondern vor allem auch in der Lage sind, die Community weiter voranzubringen und das ganze Land. Und auch, wir arbeiten auch viel mit Geflüchteten, auch Menschen, 1,5 Millionen Geflüchtete in Uganda, die dem Land hinzugekommen sind, auch ein neues Leben aufbauen und ein würdevolles Leben aufbauen können.
Jetzt sprechen wir hier ja nicht im luftleeren Raum, sondern angesichts einer Problemkaskade. Also wir erleben eine unfassbare Zuspitzung von Problemen. Ich frage mich manchmal, kommt mir das jetzt nur vor oder ist das objektiv so? Und ich habe das Gefühl, dass es objektiv so ist. Also Klimawandel, Trockenheit, extreme Wetterereignisse, die haben alle noch nicht ausgereicht, um uns nachhaltig zu einer Energiewende zu bewegen. Jetzt kommt noch ein sicherheitspolitischer Grund dazu, der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Jetzt wird dieser Krieg, das klang bei Ihnen, Herr von Braun, schon an, jetzt wird dieser Krieg dazu führen, dass die Versorgung mit Lebensmitteln für viele Menschen in vielen Ländern noch schlechter wird. Und sie ist schon unzureichend. Gleichzeitig sind wir aber auch noch weit entfernt davon, Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern beispielsweise eine Impfung gegen Covid anbieten zu können. Also nur weil es jetzt noch eine neue Krise gibt, ist die alte ja nicht rum. Die Mittel sind begrenzt, Herr von Braun. Wie priorisieren Sie? Also wir sprachen vorhin über wissenschaftsbasierte Politikberatung. Also sollte man eher kurzfristig helfen, Not und Hunger zu lindern oder eher nachhaltig Strukturen zu entwickeln, die das ermöglichen, wenn Sie beides nicht tun können?
Wir müssen aber beides tun, denn es geht ums Überleben. Und zwar von Millionen von Menschen. Die haben ihren Job verloren und viele Einkommensquellen eingebüßt in der Corona-Krise. Zum Beispiel in Uganda. Einer der längsten Lockdowns Afrikas war in Uganda. Die Kinder über ein Jahr nicht in der Schule. Viele Fabriken stillgelegt. Und jetzt gehen die Preise durch die Decke. Das Portemonnaie ist leer. Was müssen die Menschen machen? Können sich praktisch nur noch von den billigsten Kalorien ernähren und können sich keine gesunde Diät mehr leisten. Also Schluss mit Obst und Gemüse oder gar Fleisch oder Milch. Also in dieser Notsituation muss im großen Stil geholfen werden. Das tun Nichtregierungsorganisationen, das tun UN-Organisationen, aber wir brauchen viel mehr. Wir brauchen eine große Finanzierungsinitiative zur Schuldenproblematik, die vom Währungsfonds und den internationalen Weltbank, regionalen Entwicklungsbanken gefördert werden. Da geht es um viele Milliarden. Das kann ein einzelnes Land, das kann auch die Bundesrepublik Deutschland alleine nicht stemmen, aber sie kann es im Rahmen der G7 jetzt fordern. Also diese Koordination ist erforderlich. Darüber dürfen wir aber nicht das Zweite vergessen, was Sie gesagt haben, die langfristige, nachhaltige Umgestaltung. Wir haben von Dortmund gesprochen, den Städten. In Städten wird gebaut, es wird nicht nachhaltig gebaut. Ein Drittel der Klimagase kommt aus dem Construction-Sektor in den Städten. Natürlich vor allem in den explodierenden Städten der Entwicklungs- und Schwellenländer. Ein anderes Drittel kommt aus dem Ernährungssektor. Wir denken an die beiden nicht sehr viel. Wir sagen immer Energie und Kohle und Mobilität und so. Nein, wir müssen immer anders drauf gucken. Sie in Dortmund und ihren Schwester- und Brüderstädten können da enorm viel machen, indem sie nachhaltiges Bauen einbringen. Und im Agrarsektor kann enorm viel geleistet werden, dass Nahrungsmittel tatsächlich verfügbar und preiswert sind, aber auch gesund und wir Böden und Biodiversität erhalten. Alles das kostet Geld. Es kostet viele Milliarden. Und das bringt uns zu der wirklich großen Frage des Konsumverzichts. Wir müssen bereit sein, für diese Transformationen auf Konsum zu verzichten und zu investieren. In Menschen und in die Umgestaltung.
Frau Schulze, ich habe Sie nicken sehen, aber natürlich sind Ressourcen immer knapp. Sie können kurzfristig Not bekämpfen, Hunger bekämpfen. Sie können langfristig in Strukturen investieren. Wie freudig reagiert denn der Finanzminister? Er hat heute Abend hier gesprochen, als ich kam, wenn Sie sagen, ich brauche Geld für beides.
Ja, natürlich muss der Finanzminister darauf achten, seinen Haushalt zusammenzuhalten. Das ist ja klar. Wir haben nun mal eine Schuldenbremse. Aber trotzdem ist doch allen klar, das sind Krisen, die uns unmittelbar angehen. Wir können nicht so tun, als wären die auf einem anderen Planeten, sondern die sind unmittelbar bei uns. Und wir haben es doch mit Corona gemerkt. Wir haben nur eine Welt. Wenn wir die Impfung weltweit nicht hinbekommen, dann werden wir das immer wieder zurückbekommen. Wir sind so vernetzt. Und wir sehen doch im Moment auch in den Lieferketten, in den Strukturen, wie vernetzt die Welt inzwischen ist. Deswegen kann man nicht sagen, wir machen das eine und lassen das andere. Wir müssen jetzt schnell helfen in den humanitären Krisen. Und wir müssen langfristig helfen, weil wir wissen, je mehr wir in die Prävention stecken, jeder Euro dort spart nachher wieder 3 Euro. Deswegen müssen wir beides tun. Wir können es uns nicht auswählen. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Und wir sind ja da auch nicht alleine. Wir sind ja gerade in der G7-Präsidentschaft. Wir werben jetzt dafür, dass andere sich auch beteiligen. Deutschland investiert sehr viel in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir brauchen aber auch den Rest der Welt dabei. Und dann kann auch jeder und jede noch helfen. Das vergisst man auch. Herr von Braun hat es gerade angesprochen. Weniger Fleisch essen bedeutet, dass mehr Agrarflächen frei sind, von denen das Getreide, der Mais unmittelbar genutzt werden kann. Das hilft jetzt nicht in den nächsten 4 Wochen, das hilft nicht kurzfristig. Aber langfristig hilft das, wenn wir unseren Fleischkonsum etwas reduzieren, auf ein gesünderes Niveau, hilft das auch insgesamt wieder, die Nahrungsmittel, die wir haben, besser zu verteilen, anders damit umzugehen. Also jeder und jede kann was tun, der Staat muss was tun und die Weltgemeinschaft. Deswegen sind all diese Ebenen wichtig. Wir brauchen auch die internationalen Vereinbarungen. Wir brauchen auch das ganze multilaterale Geschäft, damit wir gemeinsam solche Probleme lösen können.
Jetzt ist dieser Summit hier nicht die Berlinale oder irgendein Filmfestival. Ich würde Sie aber trotzdem alle gerne mal fragen, wer von Ihnen hat denn Don't Look Up gesehen von Adam McKay? Sie, Frau Schulze? Herr von Braun?
Unglaublich.
Van der Pütten? Nein. Und Herr Salvorn?
Leider nein.
Okay, zweimal ja, zweimal nein. Ich vermute, viele Hörerinnen und Hörer haben den Film gesehen. Er wird genannt Komödie. Ich war mir nicht so sicher. Eine schwarze Komödie auf die Unfähigkeit der Menschheit, ein herannahendes, sehr genau zu berechnendes Ereignis adäquat zu beantworten. Also die Menschheit hat Möglichkeiten, ihre endgültige Vernichtung aufzuhalten, aber sie kann sich nicht einigen und verharrt eben im sehr kurzfristigen. Und Herr von Braun, ich sehe schon, Sie gucken ein bisschen genervt. Der Film hat Ihnen gefallen oder nicht?
Er hat mir gefallen, aber wissen Sie, die Sachen laufen ja schief als schreckliches Bad Business, Bad Big Business, mit der Wissenschaft verquer kommt. Die Wissenschaft hat Lösung angeboten, die Politik hat drauf gehört und dann, ich will Ihnen die Pointe nicht abnehmen, also Sie müssen den Film ja noch sehen. Also der Aspekt hat mir nicht gefallen, denn wir haben doch durchaus enorm positives Engagement von Business im Corporate Sector in der internationalen Zusammenarbeit. Aber ich fand den Film insgesamt spannend und sehenswert.
Also der Film zeigt...
Aber er ist nicht meine Oscar-Wahl.
Okay, alles klar, ist das auch geklärt. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Ich sag mal so etwas nebulös. Der Film zeigt, dass die Menschheit nicht besonders begnadet darin ist, ihre Geschicke zum Wohle aller zu regeln. Frau Schulze, wie hat der Ihnen gefallen, eben auch mit dieser Aussage? Also bei Herrn von Braun höre ich einen unverbrüchlichen Optimismus und einen Glauben an die Menschheit heraus.
Ja, ich fand es auch eher also einen tragischen Film. Klar, gibt es solche Momente, aber ich kam eben gerade von so einer Klimakonferenz, als ich das geguckt habe und war bei so einer Klimakonferenz, wo ich dachte, schaffen wir es jetzt oder schaffen wir es nicht? Und wir haben am Ende alle Staaten wieder zusammenbekommen. Das ist ja das Besondere bei diesen internationalen Konferenzen. Wir müssen alle Staaten zusammenbekommen. Ja, schon einer kann den Erfolg verhindern. Wir haben es da geschafft, nochmal zu sagen, wir wollen mehr tun für den Klimaschutz, genauere Sprache, genauere Formulierung hinzukriegen für den Kohleausstieg. Und das war am Ende erfolgreich. Jetzt müssen wir es auch umsetzen. Aber ich kam gerade von dem, wir schaffen es, gemeinsam Lösungen zu finden. Oder in der Frage Plastik. Ja, ich habe als Umweltministerin 4 Jahre dafür gekämpft, dass es ein Plastikabkommen gibt, dass wir aufhören, die Welt mit diesem Stoff zu verschmutzen. Und jetzt ist es gelungen, ein gemeinsames, ein weltweites Abkommen hinzubekommen. Das hat meine Kollegin Steffi Lemke jetzt unterschrieben. Und wir gehen da jetzt Schritte voran. Wir sind zu langsam in dem, ja, aber wir schaffen es immer wieder, Lösungen hervorzubringen. Deswegen ist mir die Realität da lieber als der Film.
Okay, Herr Salvorn, auch wenn Sie den Film nicht kennen, frage ich etwas allgemeiner, verlieren Sie nicht manchmal den Glauben an die Möglichkeit politischer Gestaltung oder sagen wir zumindest an das Tempo bei der politischen Gestaltung von Problemen?
Naja, auch Politik in vielen afrikanischen Ländern ist manchmal etwas schwieriger auch als in Europa. Und ich bin der Meinung, die Lösungen, die wirklich was voranbringen und auch oft die Politik in zum Beispiel Uganda nicht gut löst, wie Bildung oder Zugang zu sauberem Wasser und Gesundheit und so weiter, dass die Menschen dort selbst aktiv werden müssen. Und wenn sie die Möglichkeit das bekommen und dabei auch unterstützt werden, dass dann praktisch auch ja, die Macht sozusagen verteilt wird und dadurch auch dann wirklich Communities sich entwickeln können und eigene Lösungen entwickeln und dann nicht mehr abhängig sind von internationaler Hilfe oder auch von der Regierung, sondern ihre Zukunft selbst gestalten.
Jetzt haben wir ja am vergangenen Freitag auf Radio 1 diskutiert, wie wir konkret und im Privaten die Energiewende hinbekommen, die wir jetzt einfach hinbekommen müssen, ohne Alternative. Ich will Ihnen gern vorspielen, was ein Hörer bei uns zu Protokoll gegeben hat. Es war eine Call-in-Sendung und der sagte Folgendes.
Letztlich fängt jetzt die Energiewende, dieses ganze Thema fängt damit an, dass wir uns reduzieren. Wir müssen unsere Ansprüche zurückschrauben, wir müssen auf vernünftiges Maß kommen. Alle sagen, was soll das bringen, wenn ich mir jetzt hier eine PV-Anlage hinbaue oder ich mich jetzt vegan ernähre, die anderen machen es ja nicht. Alles Quatsch. Jeder muss das machen, was er machen kann. Die kleinen Schritte sind's. Und wenn man erstmal angefangen hat mit dem Thema, merkt man, wie leicht das ist und wie man auch ganz schnell ganz viel verändern kann und stellt danach eben ja fest, meine Fresse, was habe ich die Jahre davor für einen Scheiße gebaut.
Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen gut angekommen ist. Bei unseren Kopfhörern war das jetzt ein bisschen mumpfelig. Also im Grunde sagt der Hörer, Wandel ist einfacher als gedacht, wenn wir mal damit angefangen haben und ihn selbst gestalten. Ist das so aus der Abteilung Sonntagsrede ein frommer Wunsch oder würden Sie sagen, das stimmt tatsächlich?
Also ich finde, das Richtige muss zusammenkommen. Wir brauchen jeden und jede Einzelne, die mithilft, die mitmacht, die das unterstützt, dass neue Windräder entstehen, dass man selber bei seiner Ernährung ansetzt, dass da, wo man kann, eben auch mithilft, gegen diese Krisen vorzugehen. Es braucht aber auch die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Also da muss man auch nicht drum rumreden. Wir brauchen auch Regierungen, die das unterstützen. Das wird einem, wenn man in der Entwicklungszusammenarbeit ist, immer wieder klar, ohne dass man auch Regierungsstrukturen langfristig gesehen mit dabei hat, ist es einfach unglaublich schwierig. Und deswegen müssen wir an allen Ebenen sozusagen arbeiten, jeder und jede und eben auch in der Regierungszusammenarbeit.
Svenja Schulze, Etienne Saalborn, Joachim von Braun und Martin van der Pütten, vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend und noch viele, viele gute Gespräche hier für den Summit. Vielen Dank. Und damit möchte ich die letzte Runde einläuten mit Harald Welzer, der zugehört hat, dem Soziologen, der allmontaglich unser Radio 1-Programm verschönert und hier so eine Art Waldorf und Stettler in Personalunion abgibt an diesem Abend und mit mir diese Sondersendung vom Global Solutions Summit bilanziert. Hallo nochmal, Herr Welzer.
Hallo, hallo.
Haben Sie denn Don't Look Up gesehen?
Nee, ich habe Don't Look Up nicht gesehen.
Weil Sie dachten, ist mir zu finster und ich teile diesen Pessimismus nicht?
Nee, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Also schlicht und ergreifend hatte dann auch was mit diesen ewigen Corona-Geschichten zu tun und dass ich eigentlich keine Lust habe, in solche öffentlichen Räume so richtig zu gehen und so weiter.
Also, ja, der lief ja sowieso nicht im öffentlichen Raum, sondern der lief auf Ihrem Netflix-Account oder tut es noch?
Ich habe natürlich keinen Netflix-Account.
Stimmt, wieso überrascht mich das nicht, Herr Welzer? Jetzt ist die Aussage ja die folgende, uns als Menschheit ist nicht zu helfen, auch wenn wir alle Mittel haben und kennen, die uns helfen würden. Teilen Sie denn diese?
Naja, ich finde eigentlich, wir haben die ganze Zeit, das habe ich eben beim Zuhören auch gedacht, wir machen so eine ganz künstliche Verrätselung. Ja? Die Politik ist unfassbar gutwillig. Und es gibt Start-ups, die sind total gutwillig. Und die Menschen selber möchten auch gerne irgendwas verändern. Komischerweise sprechen wir nie über real existierende Interessen und wie sich diese Interessen realisieren. Also nehmen wir mal die Ernährungsthematik, die Herr von Braun ja nun wirklich sehr gut dargelegt hat. Warum sprechen wir dann nicht darüber, wie lokale Wirtschaften in Afrika zerstört werden, dadurch, was aus Deutschland und der EU exportiert wird, an Hühnerbeinen und dergleichen Geschichten? Warum sprechen wir nicht darüber, dass lokale Fischwirtschaften wie in Somalia zerstört werden, dadurch, dass internationale Fangflotten da unterwegs sind? Warum sprechen wir nicht darüber, wer den Soja anbaut und dafür den Regenwald rodet? Also ich finde immer bei diesen Diskussionen, hat man so eine Verrätselung und denkt, Mensch, das ist doch alles, liegt doch auf der Hand. Und wenn wir jetzt alle guten Willen haben, dann werden wir ja alle Probleme lösen. Aber verdammt nochmal, man muss darüber sprechen, warum die Verhältnisse so sind und warum es Interessen gibt, die sich nicht ohne weiteres, nur weil jemand eine tolle Idee hat oder einen schönen Wunsch von der Welt wieder verabschieden.
Jetzt sehe ich den Herrn von Braun bedenklich den Kopf schütteln oder zumindest neigen. Ich habe Sie zwar schon verabschiedet, aber das hätte ich jetzt doch gerne noch verbalisiert, Herr von Braun.
Wissen Sie, wir brauchen Regelwerke. Sie haben ja recht. Und dass Politik nicht immer Altruismus vertritt, ist auch richtig. Wir haben auch von Wirtschaft gesprochen, nicht nur im Zusammenhang mit Don't Look Up, wo es eben die Wirtschaft alles vermasselt. Das habe ich kritisiert. Wir brauchen tatsächlich Realpolitik in der internationalen Zusammenarbeit. Das hat uns ja leider der Einmarsch Russlands in die Ukraine brutal nahegebracht. Und wir brauchen Realpolitik auch in der Bekämpfung des Hungers. Wir können nicht von ein paar Tricks reden, wir brauchen das große Geld dafür und eine solide Handelspolitik zusätzlich zu den Dingen, die wir genannt haben. Aber vielen Dank für Ihre anregenden Bemerkungen.
Stimmen Sie zu, Herr Welzer?
Ja, ich glaube auch, das ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Und ich glaube, es ist ja, was Herr von Braun eben noch mal gesagt hat, ist ja auch ein Verweis darauf, dass wir auch an den Institutionen arbeiten müssen. Wir haben ja zum Beispiel solche Institutionen wie einen internationalen Umweltgerichtshof nicht oder überhaupt Institutionen transnationaler Art, die diese idealen Überlegungen tatsächlich auch mal übersetzen könnten in Recht, was anwendbar ist. Das sind diese Fragestellungen. Und das sind ja, wenn wir solche Institutionen haben, sind die ja dafür da, die Interessen und Machtverhältnisse, von denen ich gesprochen habe, zu regulieren und einzudämmen. Das ist ja sozusagen der innergesellschaftliche Erfolg der demokratischen Rechtsstaaten, dass die Verhältnisse reguliert sind. Das haben wir aber international nicht. Und insofern wäre in diese Richtung natürlich viel zu denken und zu tun.
Jetzt, Sie sagen, wir bräuchten internationale Organisationen, die auch mit einer gewissen Durchschlagskraft versehen sind. Jetzt hatten wir hier auf dem Panel ja ganz unterschiedliche Perspektiven versammelt. Also die der ganz konkreten Unterstützung auf kleiner Ebene, die der Ministerin, die der Wissenschaft und die einer Kommune, die sich eben positionieren muss und will. Welcher dieser Ebenen können Sie hier am meisten abgewinnen oder geht es eben nur, wenn die alle zusammenkommen?
Naja, das stimmt ja auch immer. Am besten ist immer, wenn alle zusammenkommen. Und am besten ist, wenn sich alle ganz furchtbar vernetzen. Ich glaube, wenn man die Erfolge in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik der letzten Jahrzehnte bilanzieren würde, dann sieht man, dass die kommunale Ebene diejenige ist, in der am konkretesten gehandelt wird und die weitreichendsten Inspirationen entwickelt werden. Ich glaube, das ist relativ unzweifelhaft. Es gibt ja das schöne Buch von Benjamin Barber, leider nie ins Deutsche übersetzt, wenn Bürgermeister und heute will man sagen Bürgermeisterinnen die Welt regieren würden, wo er nachzeichnet, welche Initiativen und welche Erfolge vor Ort realisiert worden sind. Und wenn man die zusammennimmt, dann kann man auch wieder neudeutsch gesagt Best Practices, also die besten Strategien, die besten Beispiele, daraus nehmen und die wieder miteinander kombinieren. So funktioniert Transformation am erfolgreichsten, dass die anderen Ebenen, insbesondere die Politik und natürlich die Wirtschaft, mit dazugehören, ist klar. Aber diese kommunale Ebene ist schon eine sehr faszinierende.
Wenn Sie das so sagen und auch sagen, das Buch wurde nicht übersetzt und es ist eigentlich auch eine Sicht und eine Perspektive, die oft hinten überfällt, woran liegt das denn, wenn die denn doch so effizient ist?
Ja, das kann ich jetzt nur leider nicht so beantworten. Ich meine,
Sie haben eine Theorie.
Nee, ich habe ausnahmsweise keine Theorie. Ich war auch ein bisschen verwundert über so etwas die defensive Haltung von Herrn van der Putten, weil es gibt ja diese erfolgreichen Vereinigungen, 9000 Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen weltweit, die sich regelmäßig treffen, die sich organisiert haben. Und die Beispiele, Kooperation Dortmund, Pittsburgh und so weiter, man lernt voneinander, das gibt es ja alles. Vielleicht muss man das etwas stärker in die öffentliche Wahrnehmung bringen.
Multilateralismus ist schön, macht aber viel Arbeit, würde ich jetzt mal mit Karl Valentin abmoderieren. Ihnen auch herzlichen Dank zu guter Letzt, Harald Welzer, für Ihre Zeit und Ihre Einblicke heute Abend. Dankeschön.
Sehr gerne.